Deutschlandfunk, Europa heute.
Und im Studio ist Christoph Schäfer. Guten Morgen. In Italien beginnt morgen einer der größten Mafia-Gerichtsprozesse in der Geschichte des Landes. Mit mehreren hundert angeklagten mutmaßlichen Mafia-Mitgliedern, mehreren hundert Anwälten und noch viel mehr Zeugen. Die Hintergründe zum Prozess sind ein Thema bei uns. Außerdem schauen wir nach Russland, wie dort die Impfungen mit Sputnik V voranschreiten und wie sehr der Impfstoff politisches Machtinstrument ist. Und in der polnischen Politik sorgt die Zusammenarbeit mit der ultrarechten Partei Konföderation für Unruhe. Es ist einer der größten Mafia-Prozesse in Italien seit Jahrzehnten. Im Süden des Landes, in Kalabrien, beginnt morgen der Prozess gegen mutmaßliche Mitglieder des Mafia-Clans 'Ndrangheta sowie gegen deren Komplizinnen und Komplizen aus Politik und dem Staatsapparat. Der Prozess umfasst rund 350 Angeklagte, etwa 400 Anwälte und mehr als 900 Zeuginnen und Zeugen. Es geht konkret um Verbrechen wie Mord, Drogenhandel, Amtsmissbrauch und Geldwäsche. Über die Bedeutung dieses Mammutprozesses gegen die Mafia in Italien spreche ich jetzt in Berlin mit dem Journalisten und Mafia-Experten Sandro Mazzioli, der ehrenamtlich auch Vorsitzender des Vereins Mafia Nein Danke ist, der sich gegen organisierte Kriminalität richtet. Guten Morgen, Herr Mazzioli.
Guten Morgen, Herr Schäfer.
Bevor wir konkret über den Prozess sprechen, Herr Mazzioli, wie groß ist die kalabrische 'Ndrangheta in Italien?
Ich glaube, viel wichtiger ist eigentlich, wie groß die 'Ndrangheta in der Welt ist. Denn das ist es, was sie auszeichnet. Also sie gilt als eine der größten, wenn nicht gar die größte kriminelle Organisation der Welt. Sie ist auf 5 Kontinenten aktiv, in mindestens 32 Ländern, aber ein Schwerpunkt liegt tatsächlich in Europa. Wir haben etwa 17 Länder in Europa, wo die 'Ndrangheta aktiv ist. Was aber vor allem wichtig ist, ist, dass sie eine sehr umsatzkräftige kriminelle Organisation ist. Und die gesamten Clans, das sind etwa 150, machen mehrere Dutzende Milliarden Umsatz pro Jahr mit illegalen Geschäften, aber auch mit legalen Geschäften. Und eines noch, sie ist eine der besten, bestorganisiertesten kriminellen Organisationen der Welt, sehr stark durchstrukturiert und Teile von Wirtschaft und Politik sind auch integriert in die kriminelle Organisation. Es gibt nicht nur Kontakte.
Die Dimension des Prozesses, die habe ich eben schon aufgezeigt, die sind ja immens. Was erwarten Sie persönlich von dem Prozess im Kampf gegen die kalabrische Mafia?
Naja, es ist zunächst eine erhebliche Signalwirkung, die davon ausgeht. Man fühlt sich erinnert an die Situation in Sizilien, wo man auch einen extra Gerichtssaal gebaut hat, um einen Maxi-Prozess zu machen. Und ich hatte.
Der war in den 80er Jahren.
Genau, in den 80er Jahren ist schon eine Zeit her. Aber das ist natürlich ein starkes Signal, was ein Staat setzt, wenn man einen Prozess in der Größenordnung aufzieht. Das ist natürlich auch schwer zu handhaben, aber Nicola Gratteri genießt sehr hohes Ansehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass er diesen Prozess, die Anklage in diesem Prozess gut führen wird. Und was auch noch ein bedeutender Faktor ist, ist, dass hier nicht ein einzelner Clan vor Gericht steht, sondern im Grunde ein kompletter Ausschnitt der 'Ndrangheta-Organisation in dem Gebiet um Vibo Valentia, was eben doch nochmal was anderes ist, wie wenn man sich jetzt nur einen Clan vorknüpft und den anklagt.
Sie haben gerade schon den italienischen Staatsanwalt erwähnt, der auch an dem Prozess maßgeblich beteiligt ist. Für den Prozess haben Sie auch schon erwähnt, in Lamezia Terme in der kalabrischen Stadt wurde extra ein hochgesichertes Gebäude oder ein Verhandlungssaal erbaut. Wie gefährlich ist denn dieser Prozess für alle Beteiligten?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Auch da ist es, wenn wir nach Sizilien schauen, lässt uns das etwas besorgt sein, weil es in Sizilien damals ja wo es gegen die Cosa Nostra ging, also gegen die sizilianische Mafia, eine ganze Reihe von Morden gab an Staatsanwälten, Richtern, Polizisten, aber auch an anderen Menschen. Ich glaube, dass man hier in Betracht ziehen muss, dass die 'Ndrangheta eine Strategie gewählt hat, die weniger brutal ist. Es gab zwar auch von der 'Ndrangheta immer wieder Morde und auch an sehr vielen unschuldigen Menschen sozusagen oder Staatsbediensteten. Aber die 'Ndrangheta hat aus dem Schicksal der Cosa Nostra gelernt und bemüht sich, weniger auffällig zu sein, weil sie weiß, dass das nämlich eine stärkere Verfolgung noch nach sich zieht. Von daher wäre es äußerst kontraproduktiv, wenn hier einem Prozessbeteiligten, einem Staatsanwalt oder so, jemandem was passieren würde. Aber natürlich weiß man nie, welche Logiken im Endeffekt dann im Innern dieser Organisation gelten. Aber ich denke, es wäre dumm, wenn die 'Ndrangheta hier gewaltsam gegen jemanden vorgehen würde. Aber natürlich, Nicola Cratteri ist ständig bedroht, ständig hat ständig seine Sicherheitsleute um sich. Und es ist letztlich eine merkwürdige Situation, dass sehr, sehr viele Kalabresen Nicola Cratteri und natürlich auch andere Anti-Mafia-Staatsanwälte sehr hoch schätzen. Das merkt man auch, wenn Cratteri eine Buchpräsentation hält, wie er verehrt wird und Applaus bekommt. Aber eben auch diese ständige Bedrohung auf der anderen Seite.
Kommen wir nochmal auf den Prozess an sich zurück. An den Verhandlungen, das habe ich schon aufgezeigt, es sind mehrere hundert Angeklagte, Anwälte und Zeugen beteiligt, die alle Teil desselben riesigen Prozesses sind. Würden mehrere kleine Prozesse nicht vielleicht schneller zum Erfolg führen, womöglich auch mehr Transparenz und Fairness sicherstellen?
Naja, die Angeklagten sind schon in unterschiedliche Gruppen eingeteilt und sind ein Stück weit verteilt. Fällt mir schwer zu sagen, inwiefern man mehr Erfolg erzielen würde mit schnelleren Prozessen. Natürlich ist die aufsehenerregende Wirkung mit so einem großen Prozess gegeben. Aber ich denke, es ist auch davon auszugehen, dass hier priorisiert wird im Prozessablauf und man natürlich nicht jeder Person maximal die Aufmerksamkeit geben wird. Aber ich persönlich glaube, dass es so eine symbolische Wirkung braucht, die eben halt durch so ein massives Verfahren sehr viel stärker sichergestellt ist. Und auf der anderen Seite muss man auch sehen, wie soll ein Prozess handhabbar sein, wenn man jetzt all diese Beschuldigten, das sind 479, auf viele kleine Prozesse verteilt. Ich glaube, bei dem italienischen Rechtssystem, was ja den Ruf hat und auch nicht zu Unrecht sehr, sehr langsam zu sein und sehr kompliziert zu sein, ist es vermutlich sogar besser, in einem großen Prozess das Ding abzuhandeln, anstatt in viele kleine Prozesse aufzuteilen, wo es ja dann in die nächsten Instanzen immer weitergetragen wird.
Sagt der Journalist und Mafia-Experte Sandro Mattioli zum Kampf gegen die Mafia in Kalabrien anlässlich des Megaprozesses, der morgen dort stattfinden wird. Vielen Dank, Herr Mattioli, und besten Dank nach Berlin.
Ich danke Ihnen.
Ein zu langsamer Impfstart, zu wenig Impfstoff, so vielerorts in Europa die Kritik an nationalen Regierungen und EU-Kommission. Abhilfe könnte der Impfstoff des US-Pharmakonzerns Moderna verschaffen, der nun auf dem europäischen Markt ausgeliefert wird und mit dem womöglich schneller mehr Menschen in Europa gegen das Coronavirus geimpft werden sollen. Russland setzt derweil auf den eigenen Impfstoff, Sputnik V. Und obwohl dieser noch nicht abschließend klinisch getestet wurde, soll jetzt eine zweite Version des Vakzins entstehen. Parallel ist nun auch die aus Großbritannien bekannte Corona-Mutation in Russland aufgetreten. Sortieren wir die Lage mit Tilko Gries, unserem Korrespondenten in Moskau. Herr Gries, wie reagiert die Regierung auf die aufgetretene Virusmutation im Land?
Auf diese Mutation reagiert sie eigentlich kaum. Die Flüge aus und nach Großbritannien sind eingestellt worden, schon vor dem europäischen Weihnachten. Und seit wenigen Tagen ist bekannt, es gebe in Russland einen Fall dieser Mutation. Ob es weitere gibt, ist unbekannt, aber dem Patienten gehe es gut. Natürlich gibt es Einschränkungen des öffentlichen Lebens, aber nicht wegen dieser Mutation, sondern insgesamt wegen der Corona-Lage. Das unterscheidet sich sehr, sehr stark in den 83 russischen Regionen. Vielleicht schildere ich es einmal am Beispiel der größten Stadt, der Hauptstadt Moskau. Hier gibt es die herzliche Bitte an über 65-Jährige und chronisch Kranke, zu Hause zu bleiben. Ihnen sind auch die kostenlosen elektronischen Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr gestrichen worden. Die Schulen ab den Klassen 7 werden zu Hause unterrichtet, auch die Hochschulen machen das ähnlich. Ein Drittel der Belegschaft in Firmen soll im Homeoffice arbeiten, aber Cafés, Restaurants und Theater zum Beispiel sind geöffnet, Cafés und Restaurants bis 23 Uhr. Und zurückkommen wir vielleicht mit dem letzten Satz auf die Mutation. Der Impfstoff Sputnik V, die russische Eigenproduktion, die soll auch gegen diese britische, also in Großbritannien registrierte Mutation wirksam sein.
Wie weit sind denn generell die Impfungen in der russischen Bevölkerung?
Dazu gibt es eine Zahl, die 2 Tage alt ist, eine amtliche Zahl. 1,5 Millionen Russinnen und Russen sollen geimpft worden sein. Dabei ist unklar, sind sie jetzt einmal schon oder zweimal geimpft worden, denn bei Sputnik V braucht man 2 Dosen im Abstand von etwa 3 Wochen. Los ging die Impfkampagne Anfang Dezember, 5. Dezember in Moskau. Inzwischen aber soll es auch in allen Regionen laufen. Dabei ist anders vorgegangen worden als in Europa oder zumindest in Deutschland. Da ging es also nicht zuerst um die über 80-Jährigen, sondern es ging um besonders gefährdete Berufsgruppen. Zunächst mal Beschäftigte in der Medizin- und Pflegebranche, dann auch Lehrer. Und inzwischen ist es sehr, sehr weit ausgefächert worden. Der Bankensektor darf geimpft werden, Sport, Kulturbeschäftigte, ab morgen auch die Immobilienwirtschaft. Es gibt ab morgen mehr als 100 Impfstellen in Moskau, um jetzt mal eine Moskauer Zahl nochmal zu nennen. Da sind auch die Daten tatsächlich am verlässlichsten. Die Logistik ist etwas einfacher mit Sputnik V, denn dieser Impfstoff braucht nur Kühlschranktemperaturen. Es soll aber auch Impfstoffknappheit geben, auch in den Regionen, gerade hier auch rund um Moskau, in der Moskowskaja Oblast, im Gebiet Moskau, ist Anfang des Jahres die Impfung für einige Tage lang eingestellt worden, weil kein Impfstoff mehr vorhanden war.
Wie stehen denn die Russinnen und Russen dazu, Herr Gries, dass ihnen ein Impfstoff zur Verfügung steht, der aber nicht abschließend geprüft ist?
Außerordentlich skeptisch, das muss man sagen. Es gibt die dazu jüngste Umfrage des Levada-Zentrums. 58%, also fast 60% der Russinnen und Russen, der Befragten, wollen sich nicht impfen lassen. 38% hingegen schon. Und viele derjenigen, die sagen, ich möchte mich nicht impfen lassen, die wollen abwarten, die Ergebnisse der dritten klinischen Testphase, haben Sie gerade angesprochen, das ist der springende Punkt. Die Impfung hat begonnen, bevor diese klinische Testphase abgeschlossen wurde. Das ist in Russland möglich, das wäre in der Europäischen Union nicht möglich. Die Daten sind nicht vorhanden, sie sind nicht öffentlich und sie sind nicht international begutachtet. Deswegen kann man kaum etwas dazu sagen, jedenfalls nicht verlässlich. Das sind alles subjektive Eindrücke. Man hat Daten aus den Testphasen 1 und 2, aber eben nicht aus der dritten Phase.
Russland bietet ja auch dem Ausland seinen Impfstoff an. In Ungarn und Serbien kommt er beispielsweise zum Einsatz. Ähnliches ist für die neue Version von Sputnik V im Gespräch. Wie sehr macht Putin mit seinem Impfstoff Politik im Ausland?
Es ist insofern Politik, als die Staaten, mit denen gute Beziehungen unterhalten werden, so scheint es, diesen Impfstoff bekommen können. Aber das ist natürlich eine souveräne Entscheidung der jeweiligen Staaten. Und die Liste ist noch sehr viel länger. Palästina, Algerien, Bolivien, Argentinien und auch das nicht abschließend. Aber das ganze Management des Impfstoffes ist in staatlicher Hand, wird staatlich betrieben, staatlich auch bezahlt. Und deswegen klebt auf den Lieferungen, die es gibt, Tausende oder Hunderttausende Dosen jeweils in die anderen Länder, eben auch immer die russische Trikolore.
Sagt unser Deutschlandfunk-Korrespondent in Moskau, Tilko Gries, über die russische Politik und das Impfgeschehen in Russland. Vielen Dank. Im polnischen Parlament gibt es erste Schritte zu einer politischen Zusammenarbeit mit der ultrarechten Partei Konföderation. Eine Partei mit einem nationalistischen, erzkatholischen Weltbild und einer ausgeprägten EU-Skepsis. Konkret will die polnische Bauernpartei mit Stimmen der Konföderation ihren Kandidaten für das Amt des Ombudsmanns für Bürgerrechte wählen lassen. Ein Aufschrei zu dieser Zusammenarbeit blieb im Parlament aus, besorgt aber gerade deshalb besonders politische Beobachterinnen und Beobachter im Land. Florian Kellermann berichtet.
Für die Politiker der Bauernpartei PSL ist gar nichts Besonderes passiert. Der Abgeordnete der Partei im Oberhaus, Jan Philipp Libicki, sagte dem öffentlichen Fernsehsender TVP, Wir haben nicht mal 30 Abgeordnete im Sejm. Um einen Kandidaten vorzuschlagen, braucht man aber mehr Unterschriften. Da ist es etwas Normales, dass wir uns an alle Gruppierungen wenden, die bereit sind, diesen Kandidaten für das Amt des Ombudsmanns für Bürgerrechte zu unterstützen. Dieser Ombudsmann oder die Ombudsfrau kann die Arbeit von Regierung und Behörden kontrollieren, wenn Menschenrechte betroffen sind. So zum Beispiel im Strafvollzug. Sie oder er ist auch eine Beschwerdeinstanz für Bürger mit regelmäßigen Sprechstunden in den verschiedenen Teilen des Landes. Der Kandidat, den die PSL für diesen Posten ausgesucht hat, ist ein parteiloser Anwalt, der mit extrem wirtschaftsliberalen Ansichten auf sich aufmerksam gemacht hat. Aber nicht, dass die PSL ihn vorschlug, verwunderte die politischen Beobachter, sondern dass sie dabei mit der Partei Konföderation zusammenarbeitete. Eine Rechtsaußenpartei, die immer wieder mit radikalen Parolen Schlagzeilen macht. Anna Matarska-Sosnowska, Politologin an der Universität Warschau. Es gibt bisher keine Zusammenarbeit mit den Abgeordneten der Konföderation. Was jetzt passiert ist, zeigt eine tiefe Krise in der PSL. Die Bauernpartei hat sich bisher dem demokratischen Lager zugerechnet. Ich sehe aber nicht, dass sich aus dieser Zusammenarbeit ein größeres politisches Projekt ergibt. Und doch ist sie ein Signal, sagen Beobachter, dafür, dass die Ultrarechten sich etablieren. Die PSL ist schließlich nicht irgendeine Partei. Sie war der Koalitionspartner der rechtsliberalen Bürgerplattform unter Ex-Ministerpräsident Donald Tusk, der später EU-Ratspräsident wurde. Organisationen, die sich mit Rechtsradikalismus beschäftigen, fordern seit Jahren, den Politikern der Konföderation keine Plattform zu geben. Denn diese Partei stelle sich immer wieder außerhalb des demokratischen Grundkonsenses, sagt Jacek Dzięgielewski von der Organisation Niemals Wieder. Sie beobachtet die rechtsradikale Szene in Polen und veröffentlicht regelmäßig Berichte. Das gilt etwa für einige skandalöse Kommentare zu den Demonstrationen für die Rechte von Frauen, die es in den vergangenen Monaten gab. So von einem ihrer Anführer, Janusz Korwin-Mikke. Er hat erklärt, ein normaler Mensch könne die Frau nicht verstehen. Aber wenigstens seien sie noch leichter zu verstehen als Hunde. Ähnliche Zitate gibt es von Politikern der Partei zur LGBT-Bewegung und auch antisemitische Aussagen kommen vor. Diese Partei dürfe auch deshalb nicht salonfähig werden, weil wichtige Vertreter von ihr die parlamentarische Demokratie als solche ablehnten, sagt Jacek Dzięgielewski. Dass die Konföderation damit Gehör finde, sei auch die Schuld der führenden Fernsehsender. Sie laden diese Politiker ein, weil sie Emotionen wecken und damit Einschaltquote bringen. Das ist aber sehr gefährlich. So ein Korwin-Mikke sagt seit Jahren extreme Dinge und wird trotzdem von den größten Fernsehsendern zur besten Sendezeit eingeladen. Es wird so getan, als sei er ein harmloser Opa. Aber dadurch wird das, was er sagt, zu etwas Normalem. Besonders schwer tut sich die rechtskonservative Regierungspartei PiS im Umgang mit der Konföderation. Denn beide zielen in Teilen auf die gleichen erzkonservativen Wähler. Und beide Parteien setzen auf Distanz zur Europäischen Union. Im Zweifelsfall, wenn sie keine Mehrheit mehr hätte im Parlament, würde die PiS nicht vor einem Bündnis mit der Konföderation zurückschrecken, meinen Beobachter. Sie verweisen dabei auf das Jahr 2005, als die PiS schon einmal mit einer rechts von ihr stehenden Partei koalierte. Dann würden die Ultrarechten endgültig zu einer für Polen normalen politischen Formation.
Aus Warschau berichtete unser Korrespondent Florian Kellermann. Jetzt gleich folgen unsere Nachrichten und dann geht es weiter mit der Sendung Tag für Tag. Dazu begrüßt sie meine Kollegin Monika Dittrich, unter anderem mit diesem Thema. In Norwegen streiken Geistliche gegen Gehaltskürzungen. Damit endet Europa heute. Mein Name ist Christoph Schäfer und ich bedanke mich fürs Zuhören. Haben Sie noch einen guten Tag. Bis dann.